herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir wollen heute streiten.
Oder zumindest drüber reden.
Okay, dann streiten wir nicht.
Mal
Rita,
sehen.
Rita, warum wollten wir über das Streiten reden?
Also zum einen hat mir die Post den aktuellen Fluter, das ist das Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung, in den Briefkasten gelegt.
Mhm. Ich dachte, die Post hätte sich mit dir gestritten.
Der kam, als eine Freundin gerade da war und die sagte, ist das ein Zahnarztmagazin? Weil da ein weit aufgerissener Mund abgebildet ist. Ich dachte, ja genau, ich kriege Zahnärztinnenmagazin. Es stand schon groß drauf, streiten, aber zum Lesen sind wir nicht gekommen.
Weil die streiten musste.
Da geht es ums Streiten. Und dann fiel mir auf, dass das ein Thema ist, das mich derzeit auch umtreibt, auf mehreren Ebenen. Ich will jetzt nicht aus dem beruflichen Nähkästchen plaudern, aber es gab kürzlich Konferenzen und nochmal Konferenzen und auch moderierte Konferenzen an Stellen, wo man es vielleicht gar nicht vermutet. Also wo Menschen zusammenkommen, die eigentlich im sozialen Bereich Expertise besitzen, kann es trotzdem passieren, dass man sich derart zerstreitet, dass auch in der Sache keine Einigung mehr gefunden werden kann. Und diese Konferenz kam mir halb vor wie absurdes Theater, weil es so des Kaisers neue Kleider artig den Moderator verarschte, der überhaupt gar nicht blicken konnte, es sei denn, er war vorher informiert, dass hier ein großer Konflikt zwischen den Menschen im Raum ist, denn es wurde immer nur über vermeintliche Sachen verhandelt und auch da immer nur ausschnittshaft. Da habe ich mich gefragt, wie der Mensch sich fühlt, der versucht, das zu moderieren und nur die Oberfläche sieht. Und habe mich aber auch selber befragt, wie das denn wohl mit mir ist und der Streitbarkeit. Ja, und auf der Ebene dachte ich, kann man dann schon auch mal sprechen. Also bestimmt auch über biografische Einlassungen, wie mit wem hat man gestritten oder mit wem hat man das auch nicht getan, in welchen Lebensaltern tut man das wie und so. Mhm. Aber es lohnt sich auch der Blick in die Philosophie-Geschichte, weil das natürlich auch eine Form ist zu streiten, wenn man mit Argumenten und Worten vorgeht.
Ja, aber dann wäre es doch diskutieren, oder? Ja. Wie grenzt sich das ab?
Ja, ja, das habe ich mich auch direkt gefragt. Ja, ist ja logisch, ne? Also, dass man dann sagt, das war aber nur eine harsche Diskussion und noch kein Streit.
Ja.
Ja, das Streitbare ist schon, der Streit ist schon sehr agonal. Also, es geht da um Wettkampf, das muss man deutlich so sagen. Es hat seinen Wortursprung auch im Mittelhochdeutschen, da, wo Waffen eingesetzt wurden und vor Gericht.
Streitaxt. Mir ist Streitaxt eingefallen.
Eher lustig. Mir Streitkräfte, das was man ja auch immer noch sagt. Und dann Rechtsstreit, das ist dann das, was mit Worten geführt wurde, was vielleicht im Mittelhochdeutschen auch Sinn ergibt, weil die Gerichtbarkeit einfach eine wichtige Instanz war, neben militärischen Einlassungen, um Gesellschaft zu regeln. Also der Streit ist nicht nur ein Sachkonflikt, wie es vielleicht eine Diskussion ist, sondern auch ein Interessenkonflikt. Da schwingt immer auch die Machtebene mit. Und das Persönliche rauszurechnen, wie es sich auch bei mir zeigte in besagtem Streit, ist einfach wichtig. Also es ist schwierig, das zu trennen. Ich habe dieses Begehren an mir gespürt. Ich hätte gerne nur über die Sache geredet oder nur über das Zwischenmenschliche, weil ich das so wahnsinnig schwierig fand, wie eng das verquickt war in dieser Situation. Und dann ist mir aufgegangen, dass das wahrscheinlich dem Streit zu eigen ist. Sonst wäre es eine Diskussion oder sonst wäre es ein Kampf oder eine Konfrontation, wenn man nur das Persönliche macht, kann man sich auch auf der Nase hauen, macht man dann aber nicht. Ne? Da, wo man streitet, da formuliert man Vorlieben und Werthaltungen, die ja sehr persönlich sind und formuliert das, was man selber präferiert und will ja auch dafür einstehen und legitimiert das auch vor dem anderen. Also geht nicht davon aus, dass der andere das schon mitgeht, sondern fängt dann so an zu erklären, warum das richtig ist und man verteidigt das. Und da ist, glaube ich, ja schon noch sicher fließende Übergänge, aber ein Punkt, der es von der Diskussion oder von dem Meinungsaustausch unterscheidet, dass man da kämpferisch, agonal vorgeht und auch Recht behalten will.
Und ich habe mich gefragt, ob das in dem Streit auch so ist, dass Streit immer mit Gewalt einhergeht.
Zumindest mit Macht, würde ich sagen. Aber es hat schon was Gewaltvolles.
Ja, aber übergriffig, ne? Also Macht, die auch übergriffig ist, die sich ja durchsetzen will. Also wenn einer überlegen und unterlegen ist, dann hast du ja eine Machtebene und der Unterlegene kann ja, also kommt ja nicht qua Einsicht auf dich zu, sondern aus einer wie auch immer gearteten Unterlegenheit. Und dann haben wir schon so eine, ja, sowas Gewaltvolles in den Beziehungen, oder?
Ich weiß nicht genau. Also ich denke, dass die Grenzen wirklich fließend sind, wie eben gesagt, und dass es auch im persönlichen Empfinden liegt, wie viel man verträgt, so wie sehr das okay ist, persönlich angegangen zu werden oder nicht. Es gibt sicher einen Streit, der auch kämpferisch geführt wird mit Worten, wo da geradezu Fechtduelle stattfinden mit Worten und auch ja, Machtpositionen verteidigt werden, wo aber beide Parteien rausgehen und sagen, ne, war schön, weil sie streitbare Charaktere sind, das gibt's ja auch.
Ja,
also, dass
klar.
jemand da Lust dran hat und sich keineswegs verletzt fühlt, selbst wenn er hat einstecken müssen.
Das, geil, endlich blaue Flecken.
Ich stelle das an mir schon auch fest. Also, dass so ein gut geführter Streit, das hält lange nach, aber dann hat mir die andere Person schon auch Bedeutung zugewiesen im Verteidigen der eigenen Position, merke ich. Also wenn es so allzu weich ist und man sich immer nur sagt, dass die andere Recht hat.
Ja, stimmt schon.
Ne? Also
stimmt
so, schon, ja. Es liegt schon auch Anerkennung darin, dass man, ja. Ja, habe ich mich auch gefragt, wie wir wohl streiten. Wenn es nur anerkennend ist oder am schlimmsten finde ich nur so Sozialgeräusch und Bestätigung.
Mhm.
Dann finde ich es schwierig. Das wiederum ist mir aufgefallen, als ich dann drauf geguckt habe, wie ich streite und ab wann. Also wenn man in neue Beziehungen eintritt mit jemandem, ab wann ist das okay zu sagen, nee, sehe ich ganz anders. Die erste Phase ist ja meistens so, dass man so, aha, ja, stimmt, da hast du recht, der ist wirklich doof.
Nee, das sehe ich jetzt aber nicht doof.
Aber das ist eigentlich selten, dass man jemanden unmittelbar so kennenlernt. Mit dir konnte ich das, glaube ich, gut von Anfang an, dass wir gesagt haben, nee, das sehe ich anders. Und es gibt ausgewählte Personen in meinem Leben, mit denen das von Anfang an ging, weil die mir in bester Weise die Stirn geboten haben, liebevoll und anerkennend, nicht mir meinen Standpunkt aberkennend, aber schon in der Sache auch sehr deutlich. Dass man dann sagt, nee, das glaube ich nicht, dass das so ist. Bist du sicher? Und dann anfängt zu streiten. Und deswegen erlebe ich das auch als leise Form der Anerkennung vielleicht. Ja,
ja, aber das ist bei dir, würde ich zum Beispiel immer diskutieren sagen. Für mich ist Streit wirklich das, wo es hochemotional wird, wo es irrational wird, wo es auch aggressiv wird. Also bei Streit finde ich persönlich, schwingt immer auch Aggression mit, oder zumindest habe ich es so kennengelernt. Die Auseinandersetzungen, die ich kennengelernt habe, gingen selten um, also gingen bestimmt irgendwann mal irgendwo um die Sache, aber gerade familiäre Auseinandersetzungen sind wirklich, also die kann ich, also ja, ich kann das sogar relativ schwer in Worte fassen, weil es eine Form von Privatheit mit sich führt, aber eben auch Öffentlichkeit und weil eben Gewalt mit drin war, also bis hin zu fliegenden Tassen, Tellern, also ne, das, was man so kennt. Und das sind dann nicht meine Streits, aber auch Streits so untereinander, die wirklich sehr hitzig mit Anschreien, mit Weinen, mit wirklich krassesten Emotionen. Und das ist zum Beispiel, ich scheue keine Konfrontation, ehrlich gesagt, und die Diskussion um die Sache, aber auf Streit habe ich keinen Bock. Das kostet so unglaublich viel Energie. Und das ist so eine Form, wo ich denke, das ist doch Kacke. Also warum muss man es überhaupt so weit kommen lassen, dass man sich in dieser Weise streitet? Also warum versucht man nicht diesen, ja, diesen Energieraub auch zu verhindern? Und ich weiß, dass es in Familien nochmal eine andere Sache ist als im Job, ne? Also in Familien, glaube ich, ist man sich auch einfach unausweichlich näher und da gibt es, glaube ich, auch mehr zu verteidigen. Also auch Sachen, die einem gar nicht bewusst sind, die so in der Familienkonstellation mitkommen. Ne? Ältere Geschwister, jüngere Geschwister, wer kriegt wie viel Aufmerksamkeit, diese Rivalität um die Aufmerksamkeit und Gunst der Eltern und so in einem Alter, in dem man das nicht reflektieren kann. Also wo man sozusagen einen Überlebenskampf auch führt. Aber das ist mir so anhaften geblieben, auch diese gewaltvolle Ebene von Streit, dieses Anschreien, dieses Niedermachen und so, dass ich Streit echt komplett negativ besetze. Also Diskussionen gerne, ne, auch hart in der Sache, aber Streiten, wenn es dann darum auch geht, die andere Person, also persönlich zu beleidigen, zu erniedrigen und so, das ist so ein Ding, wo ich sage, boah, ey, finde ich uncool. Ich weiß, ich mache das auch, weil ich so gelernt habe. Aber ich will mich auch gar nicht so sehen. Also ich will mich gar nicht so erleben selber, dass ich in so eine Situation komme. Ich weiß, ich kann da rein. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich im Streit oft nichts mehr sage. Also dass ich einfach mich nicht äußere, weil ich da nicht hin will.
Verständlich. Finde ich unmittelbar nachvollziehbar. Und dann ist es vielleicht auch an der Stelle die richtige Abgrenzung zu sagen. Alles, was fern ist von diesem persönlichen, beleidigenden, lauten, gewaltvollen, nenne ich noch Diskussion und Streit, belege ich negativ. Das ist ja letztlich Auslegungssache. Du hattest mir auch den Missy Magazin Artikel empfohlen, der so Lasst uns streiten,
genau, ja,
wo es dann deutlich positiv besetzt ist als ein Mittel demokratischer Bildung.
Genau.
Aber das, was du meinst, da wiederum kenne ich niemanden und auch mich selber gut genug, um zu wissen, dass, wer soll das cool finden. Ja? Das ist nicht schön, auf diese Weise angegangen zu werden. Es kann sein, dass sich da Emotionen entladen und man sich nachher gereinigt fühlt oder beruhigt, wo es vorher so hochgefahren ist. Da müsste man jetzt wahrscheinlich mit PsychologInnen drüber reden, da kann ich nichts zu sagen, ob das so eine Art Triebabfuhr ist. Aber das im engeren Sinne als schön zu erleben, fände ich schon auch sehr seltsam. Endlich wieder Teller geworfen. Das war aber schön. Aber streitbar zu sein im Sinne von sich auf einen Konflikt einlassen, eine Konfrontation aushalten, gemeinsam um etwas ringen, wäre ja schon was, wo du mitgehst. Ja. Du nennst es nur Diskussion.
Ich definiere es anders.
Ja, naja, es hängt wahrscheinlich an dem Punkt, ob es ein geteiltes Ethos dieser Streitbarkeit gibt. Mhm. Also ob es grundsätzliche Anerkennung des anderen als Person gibt oder ob ich ständig fürchten muss, dass mein Personenstatus aberkannt wird. Und das sogar auf der Ebene des Streitens mit mir selbst.
Mhm.
Das ist ja irgendwie auch was wir mitverhandeln. Man ist beim Streiten direkt zwischen zwei Personen im Denken. Aber wie oft man auch mit sich selbst im Widerstreit ist, mit sich selbst nicht eins ist, sich selbst aberkennt, dass man eine wertvolle Persönlichkeit ist, sich selbst niedermacht und all diese Dinge. Das hat schon auch Sinn, dahin zu gucken, weil ich denke, dass das mit der Fähigkeit, mit anderen zu streiten, eng zusammenhängt.
Definitiv. Also es ist, also das ist ja wie ich, ne? Also es sind nicht nur diese zwei Personen, diesen Widerstreit mit sich selber, sondern im Streit zu erleben, wie man auch Kontrolle verliert. Also das dockt dann halt eben an Wut an, ne? Also diesen Kontrollverlust, den Verlust über die Worte. Und bei mir ist es auch der Verlust, nicht mehr rational denken zu können. Das hasse ich. Das geht gar nicht.
Ja, das ist anstrengend. Erlebt man sich selber auch so hilflos, ne?
Ja, zum einen hilflos, aber zum anderen auch aggressiv, ne? Also ich möchte auch gar nicht in der Form aggressiv sein. Mir wurde letztens vorgeworfen, ich wäre passive-aggressive, wo ich dachte so, das kann ich natürlich auch, aber es ging um was anderes. Deswegen war dieser Vorwurf eigentlich nur so ein Scheinargument, um mein Argument zu delegitimieren. Das fand ich auch ganz süß.
Nee, ich kann auch aktiv, wenn du das lieber möchtest.
Ja, dachte ich mir auch so. Erstens ging es gerade gar nicht um dich, sondern um eine andere Person. Aber entschuldige, dass ich deinen Helden beleidigt habe.
Ach, das war's, okay.
Ja, ich habe halt darauf hingewiesen, also jemand hat dann irgendwas geschrieben zum Thema Leadership und Cristiano Ronaldo, der nach dem Elfmeter geheult hat, dann als Beispiel genommen. Und habe ich gesagt, dann freue ich mich, wenn Cristiano Ronaldo sich in Zukunft dann auch für Frauenrechte einsetzt in seinem Leadership. Vor dem Hintergrund, dass gegen ihn ja immer noch, glaube ich, oder zumindest ein Verfahren anhängig war wegen sexuellen Übergriffs und dass er, glaube ich, gegen Schweigegeld eingestellt wird. Über Steuerhinterziehung und so müssen wir alles nicht reden. So, also ich finde mal interessant, wie bestimmte Personen zu Leadership-Persönlichkeiten dann deklariert werden und großzügig Teile der Persönlichkeit, die da nicht taugen, ja, einfach ausgeklammert werden. Mhm. So, das habe ich nicht. Ich habe dann einfach nur das geschrieben und das wurde schon als passive-aggressive.
Ja, man muss es halt beim nächsten Mal noch direkter sagen.
Genau, ja, das war dann auch der Wunsch, ich möge das doch direkter sagen.
Gerne.
Gerne, aber eigentlich muss man es gar nicht direkter sagen, weil ich meine, es ist ja schon sehr direkt. Ist so, ja. Egal. Das jetzt nur so als ein kleines Beispiel, ne? Ja, natürlich kann ich auch streiten und ich kann auch provozieren. Also das, ne, also so meinen Standpunkt zu provozieren, finde ich okay. Die Persönlichkeit und Person zu provozieren, ist halt schwierig. Und das Doofe ist, aber es hängt halt oft auch miteinander zusammen. Also wenn ich diesen Standpunkt, der da groß vor einem großen Publikum dargelegt wurde, um eben auch entsprechend Bestätigung zu bekommen, wenn ich den Standpunkt provoziere, provoziere ich natürlich auch die Person, die den Standpunkt äußert. Das bleibt nicht aus.
Das ist richtig. So. Und das sagte ich eingangs ja auch schon, da liegt ein Teil der Problematik nach meinem Verständnis. Denn man würde es ja gerne trennen, man würde ja gern sauber streiten und sagen ad rem, nicht ad hominem. Mhm. Das ist so aus der Heuristik, also der Streitkunst, da wo es um Logik und Argumente geht, eine Unterscheidung, die man einzieht, die sich im realen Streit selten wiederfindet. Also dass wir wirklich sauber trennen könnten zwischen der Sachebene und der menschlichen Ebene, das funktioniert ganz selten. Man kann natürlich versuchen, auch im Gespräch selbst sowas wie Diskurs sensibel zu sein und
bei
zu gucken, wann man was macht.
Aber. Ja, ja. Das ist ja schön. Bei aller Wertschätzung deiner Person, aber.
Ja, vor dem Aber kommt die Lüge, ne? Aber man versucht sowas im Streit, oder?
Ja, ja.
Das ist ja das, womit man dann versucht, so glatt zu bügeln, was man jetzt alles an Schaden anrichtet. Ich meine es nicht persönlich. Es ist nun mal persönlich. Die Person ist auch ein Schauplatz von Kämpfen. Mhm. Es ist ja umkämpft, was diese Person nun mal für bevorzugte Urteile hat. Oder meinetwegen auch, was sie schön findet, diese ganzen unterschiedlichen Ebenen im Streit. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Wenn das so durcheinander geht und jemand sagt, ich will das aber nicht, ich finde das falsch. Und jemand sagt, ich finde es aber schön. Und ich stehe daneben und denke, das kommt nicht zusammen, was nicht zusammengehört. Kirsche und Minze, wer soll das in einem Lebensmittel vereinigen? Also ästhetisch und ethisch dann durcheinander zu werfen und dann kann man ewig weiter streiten, weil die Ebenen nicht zueinander kommen. Und dann mag das helfen, sich drum zu bemühen, da Klarheit zu schaffen und zu sagen, guck mal, du argumentierst gerade ad hominem. Mhm. Versuch's doch mal ad rem. Aber macht man sich jetzt auch nicht unbedingt beliebt damit. Aber man kann ja versuchen, zumindest so strenge.
Ich will dir aber durch die Blume sagen, dass du einen Scheißgeschmack hast.
Ja, bei dem großen Streit in der Konferenz habe ich echt gedacht, es wäre möglicherweise hilfreicher, die Menschen, die hier gerade wirklich ein Problem miteinander zu haben, in den Extraraum zu tun mit Katana-Schwertern. Und die dürfen sich jetzt alles sagen und sich verhauen mit Schaumstoffschwertern natürlich. Ne? Das wäre vielleicht hilfreicher, als wie es unter Intellektuellen ja gerne Usus ist, so zu tun, als spräche man nur über die Sache und der Rest sei ganz unwichtig, weil dann so ein Elefant im Raum steht.
Das finde ich halt wirklich schwierig. Also es gibt so Sachen, da weiß ich, die Person mir gegenüber neigt dazu, das persönlich zu nehmen. Mhm. Wir müssen aber über die Sache sprechen. Und dann ist mir wichtig auszudrücken, ich schätze dich wert, ich schätze deinen Standpunkt wert, ich bin anderer Ansicht, weil, und das klar zu argumentieren. Und das geht, es geht mit Menschen. Also auch vor allen Dingen dann, wenn die persönliche Ebene geklärt ist. Also wenn man weiß, man steht sich in grundsätzlicher Wertschätzung gegenüber, dann geht das so, obwohl das eine persönliche Auswirkung hat und obwohl man sich natürlich gekniffen fühlt, ne? Obwohl es zwickt oder so, wenn die andere Person was sagt und etwas nicht gut findet, was man selber gut findet, weil man gerne im Übereinstimmen möchte. Man möchte ja irgendwie so ein harmonisches Miteinander haben. So. An der Stelle geht das. Aber wenn es grundsätzlich darum geht, dass man sich nicht sympathisch ist oder, was ja noch schlimmer ist, dass man häufig erlebt hat, dass diese Person einen auch nicht gut behandelt. Ne? Das gibt es ja einfach auch, dass man im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext nicht gut behandelt wird. Dann wird es halt schwierig, weil dann wird es immer diese persönliche Ebene haben. Und wenn du die persönliche Ebene nicht geklärt bekommst, kannst du nicht über die Sache reden. Ich glaube, es ist unabdingbar, um in der Sache auf einen Nenner zu kommen, die persönliche Ebene zu klären.
Absolut. Und die eben auch, das meinte ich mit den Schaumstoff-Katana-Schwertern und allem sagen dürfen,
ja,
auch negativ klären zu dürfen.
Ja.
Also jemandem sagen zu dürfen, ich mag dich nicht, ich kann dich nicht leiden, ich bin nicht gerne in einem Raum mit dir, aber in dieser Sache müssen wir zu einer Einigung kommen, kann ja auch sehr hilfreich sein. Ich muss ja gar nicht so tun, als sei der andere mir als Person eigentlich sehr viel wert. Also Wertschätzung meinst du auch anders. Ne? Anerkennung heißt ja nur, ich lasse dich in Ruhe als Person, ich greife dich nicht an.
Ja.
Aber auch zu sagen, ich mag dich nicht besonders, ist eine Erleichterung, weil diese Ebene dann geklärt ist, glaube ich.
Und ja, und das ist im Berufskontext überhaupt nicht üblich.
Ich weiß, und das verstehe ich nicht gut, weil ich lange jetzt drüber nachgedacht habe, ob eine Kolleginnenschaft oder auch nur eine sachliche Verbundenheit unbedingt bedeuten muss, dass man den anderen positiv sieht. Das ist meines Erachtens nicht notwendig. Für Professionalität würde schon genügen, zu wissen, dass die Person eigene Werthaltungen hat, die man in Ruhe lässt und sich wirklich maßgeblich über die Sache zu unterhalten. Natürlich ist das schwer, das zu trennen, hatten wir ja jetzt schon mehrfach betont. Aber wenn mir klar ist, diesen Menschen werde ich nie besonders mögen, ich höre mir jetzt aber mal vorurteilsfrei die Argumente an, dann beruhigt mich das selber auch. Mhm. Wenn ich immer nur mit dem Ohr höre, das ist ja, ich hatte letztens so ein Furchtbar und so, wie der sich ausdrückt, kann ich schon nicht hören, dann werde ich ja das Argument auch nie klar kriegen. Mhm. Und was ich auf der anderen Seite, was du eben sagtest, dass man da einen Konflikt ja auch immer lösen will, schwierig finde, ist, dass wir uns so einem Konsenszwang unterordnen. Also, dass wir meinen, am Ende müsste der Konflikt gelöst sein. Mhm. Auch das ist nicht immer dienlich, so glaube ich. Also es wird besonders in der politischen Philosophie auch als Hindernis gesehen, um zu demokratischen Entscheidungen zu kommen, dass man Konflikte immer lösen will und diesen Konsenszwang dann auferlegt.
Da, ich muss gerade ganz doll nicken, deswegen will ich da nur mal einhaken.
Nick mal mit Worten.
Genau, ich muss mit Worten nicken. Aber das ist was, was mir auch oder worüber ich auch nachgedacht habe, dass Demokratie ja nicht heißt, wir sind uns alle einig, sondern wir akzeptieren eine Entscheidung, obwohl sie unseren Überzeugungen zugegenläuft, weil wir sehen, dass wir das gerade in der und der Form umsetzen müssen.
Ja.
Und was eben im Vorfeld aber zu wenig passiert, ist das Streiten um die Sachebene und die Argumente und auch darum, welchen Teil der Bevölkerung, das wird mir immer nicht klar genug benannt, wem soll es dienlich sein? Ja? Mhm. Wer profitiert da eigentlich von? Und da sehen wir gerade ein unfassbares Ungleichgewicht. An der Stelle finde ich, also ja, ist meine persönliche Überzeugung, das mögen andere völlig anders sehen, aber ich finde, es zeigt sich relativ deutlich, wer gerade welche Entscheidungen oder von welchen Entscheidungen profitiert und wer nicht. Und finde das durchaus interessant, dass der Streit darum auch wenig abgebildet wird.
Ja, auch das eine Form von Konsenszwang, zu sagen, so eine Entscheidung muss für alle gelten. Wer ist diese alle? Ja. Also alle bedeutet nie alle. Das ist einfach nicht wahr. Es sei denn, es geht um einen Artikel, der wirklich ja, in der Verfassung so definiert ist, dass alle Menschen, die auf diesem Staatsgebiet gerade sich aufhalten, betroffen wären. Mhm. Ansonsten ist ja schon der Status, in dem ich rechtlich unterwegs bin, einfach ein Unterscheidungskriterium für bestimmte Rechte und Pflichten. Deswegen finde ich das auch problematisch, da zu sagen, wir treffen jetzt eine Entscheidung, die alle betrifft. Es betrifft sie zumindest in unterschiedlicher Weise und manche betrifft das halt auch leider manchmal nicht. Ne? Mhm. Die können nicht mitmachen. Demokratietheoretisch ist es trotzdem wichtig, daran festzuhalten. Aber das war schon einer der großen Streitpunkte bei der sehr streitbaren Hannah Arendt. Das hat Juliane Rebentisch nochmal aufgenommen, zu sagen, dass wir Würde eigentlich erst auf Basis der Pluralität entfalten können. Mhm. Dass also auch in so einem Anspruch wie dem Humanismus, der für alle gleich gelten soll, immer ausgrenzende Elemente vorhanden sind. So kann man das ja weiterdenken. Und dass wir uns wagen müssen, das offen zu legen, was Pluralität denn bedeutet und wen wir auch ausschließen, wenn wir meinen, wir würden ganz viele einschließen. Mhm. Das, so einfach ist es halt leider nicht. Und dieser Hinweis, finde ich, ist auf politischer Ebene immens wichtig, auf gesellschaftlicher auch, aber man kann ihn sogar in den persönlichen Streit mit reinholen, wenn man darauf aufmerksam ist. Denn dass der Konsenszwang bedeutet, dass man so pseudodemokratisch wird und dass man nur versucht, einen Konflikt zu lösen, um am Ende zu sagen, so, dann haben wir es ja jetzt. Mhm. Das habe ich aus einer Paartherapie als Abschluss von wenigen Sitzungen, wurde mir kolportiert, dass das Ende sei gewesen. Ja, dann haben wir es ja jetzt gelöst. Und es war halt überhaupt gar nicht gelöst. Also im Gegenteil, möchte ich sagen. Ja, ich habe auch gelacht. Der betroffene Mensch konnte zum Glück auch lachen. Aber
die Frage ist, was als Lösung interpretiert wird, ja, wenn sich das Paar danach trennt. Das ist auch irgendwie gelöst.
Nee, aber es war wirklich nichts gelöst. Es war einfach nur ein großes Moratorium. Und es waren jetzt die Sitzungen abgesessen. Insofern war das für die Therapeutin gelöst. Die kommen zumindest nicht mehr wieder. Aber eigentlich waren nur Konfliktlinien offengelegt. Mhm. Das, ja, man kann das auch als Lösung interpretieren und sagen, ja, ab jetzt dann laufen sie mal. You can take a horse to the water, but you cannot make it drink. Dann haben wir das ja jetzt. Tschüss. Aber da, das ist ja auch zynisch. Also dann zu sagen, so, dann haben wir es ja jetzt, finde ich an vielen Stellen hochproblematisch. So lustig das auch sein mag, wenn man so drinsteckt und denkt, ich merke, dass ich gerade veräppelt werde. Es ist demokratietheoretisch, ist es nicht gut, wenn man so tut, als sei eine Lösung schon erreicht. Und jetzt müssen wir aber auch weitermachen.
Was, worüber ich gerade nachdenke, ist, dass die Lösung des Konflikts ja nicht zwingend auch die Lösung des Problems ist.
Nö.
Also,
ja, ja, klar. Ne,
das, also, wenn wir ein Problem lösen wollen, dann sollte doch das Problem im Mittelpunkt stehen. Mhm. Und dann streiten wir über den Weg zur Lösung dieses Problems. Ja. Das können wir gerne machen. Ja. Und dann ist es auch so, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie, es gibt ja häufig mehr als einen Weg, ein Problem zu lösen. Aber dann muss man sich eben für einen Weg entscheiden. Also so oder so, ne? Egal, was man denkt. Also am Ende ist wichtig, das Problem wird gelöst.
Ja.
So. Und wie wir das machen, darüber müssen wir streiten.
Oder ob wir das noch machen können oder ob wir es anderen delegieren müssen. Ob genau, das vielleicht eins ist, das niemals gelöst wird, aber immer neu verhandelt werden muss.
Richtig. Oder ob wir, welche Etappen, ne? Man kann ja auch, also Lösungen sind ja auch nie mit einem Fingerschnipp, sondern welche Etappen müssen gegangen werden, damit dieses Problem gelöst wird. Und dann muss man sich dazu committen, wie es so schön heißt. Mhm. Und committen heißt eben nicht, also Commitment heißt nicht das gleiche wie Konsens.
Nee.
Sondern Commitment ist einfach, ich erkenne und ich unterwerfe mich der Sache an der Stelle, weil ich auf die Lösung hin will. Also ich möchte Teil dieser Lösung sein, also committe ich mich, selbst dann, wenn ich nicht von allem überzeugt bin. Und es kann nicht gehen, dass wir, selbst wenn wir zwei Leute sind, es kann sein, dass wir zwei völlig verschiedene Wege haben, ein Problem zu lösen und das eine geht schneller und das andere ist sicherer. Keine Ahnung, ja?
Ja, ja, klar.
So, es kann sein, dass der schnelle Weg trotz Risiko, weil das Risiko nicht eintritt, zum Ziel führt und alles ist cool. Es kann aber auch sein, dass der sichere Weg zum Ziel führt, dann dauert es halt ein bisschen länger.
Mhm.
So, am Ende wollen wir beide das Problem lösen und wir müssen uns jetzt entscheiden, okay, nehmen wir den schnellen Weg oder den sicheren Weg, den langsameren Weg. Und dann machen wir das, was angesagt ist. Und wenn der schnelle Weg schief geht, dann darf ich dir einen reinzimmern.
Genau, das haben wir demokratisch vorher so festgelegt. Die, die es doof gemacht hat, wird halt nachher verhauen.
Genau. Und in der Demokratie ist das so, dass die Nachfolgeregierung dafür verhauen wird. Ja, das ist super.
Ja, ja, ja. In anderen Teilen der Welt würden wir jetzt keine Witze übers Verhauen werden machen.
Nein.
Das muss man auch so sehen.
Wir wissen aber auch nicht, wie lange wir hier noch Witze übers Verhauen werden machen können.
Richtig. Ja. Aber der Hinweis ist ja völlig richtig und bei Marie-Louisa Frick auch sehr deutlich formuliert. Die hat ein Buch vorgelegt, das heißt Zivilisiert streiten. Das werde ich nachher auch nochmal zitieren. Und die macht genau das, dass sie sagt, wir müssen eigentlich auseinanderhalten, noch mehr als dass wir auseinanderhalten, Sachebene und Menschlichkeitsebene, wie wir das Problem lösen und was das Problem ist. Das sind zwei verschiedene Dinge, an denen sich der Streit entzündet. Und bei dem einen, wenn man nur den Konflikt lösen will, also sich nur um das Was kümmert, dann besteht eben dieses Problem des Konsenszwangs und dann wird es gern auch so apolitisch. Dann macht man unter Vorzeichen des Pragmatismus irgendeine Lösung oder tut so, als sei es eine Lösung. Wenn man nur zu sehr auf das Wie guckt, das muss man tun, aber wenn man das zu sehr überordnet, dann besteht die Gefahr der Radikalisierung. Weil, wie du sagst, ne, Commitment, Bekenntnis, wenn man dann nicht mehr bereit ist, sozusagen den nächsten Schritt zu gehen und den eigenen perspektivischen Horizont ein Stück zu öffnen für die Argumente der anderen, dann ist ein Commitment natürlich auch sehr dicht, dann komme ich nicht mehr durch. Aber wenn man beides schafft, also das auseinanderzuhalten und zu sagen, was ist das Problem, wer ist da beteiligt, sich ja auch, das ordne ich mal unter, ob ich mit den Menschen kann oder nicht so gut kann und wie wollen wir es lösen, dann bin ich zumindest analytisch schon mal auf dem Weg, um ja, sowas wie Konfliktbewältigung besser hinzukriegen, ob dann nachher das Problem tatsächlich gelöst oder erkannt oder zumindest nur offengelegt ist, das steht ja mal hintan, aber dann habe ich mich zumindest sauber drum bemüht, würde ich sagen. Und das funktioniert halt nur, wenn es eine geteilte Ethik dieser GegnerInnenschaft gibt, also wenn diejenigen, die da streiten, grundsätzlich ein ähnliches Ethos des Streitens vertreten. Und da sehe ich politisch gerade Riesenprobleme.
Absolut. Das ist nämlich auch das, was ich mich gefragt habe, hat Streit Regeln? Also wir können Streit natürlich verriegeln, aber wenn wir oder in den Fällen, in denen ich gestritten habe, habe ich mich dann auch gerne in diesen irrationalen Momenten emotionaler Überwältigung um Regeln einen Scheiß gekümmert.
Mhm. Die wurden dann neu verhandelt.
Spontan.
On the go.
Habe ich gesagt, ich werde nicht persönlich, ach komm.
Große Klammer drum.
Genau. Den muss ich dir jetzt einfach, den hast du auch verdient. So, fertig aus. Also diese Übergriffigkeiten, die finden halt statt. Und Ich glaube, das ist das, was wir gerade häufig sehen. Also diese Regeln, ne, das Overtonfenster wird verschoben und so weiter. Also diese Regeln, wie streiten wir? Gibt es diesen Form des Nichtangriffs, ne, der Person und so? Wir sehen gerade, dass das überhaupt nicht gilt. Aber wir wissen auch, dass es vorher schon nicht gegolten hat.
Ja, weil dieses Etwas nicht geteilt wurde.
Nicht nur deswegen, sondern weil wir in einem System leben, das einer bestimmten Zahl von Menschen schon über die Persönlichkeit Kompetenzen abspricht. Mhm. Also, ne, ich will jetzt nicht sagen, so mimi, wir sind als Frauen, werden wir nicht ernst genommen. Auf der anderen Seite.
Allzu viele ist, Bürgermeisterinnen gibt es nicht. Das ist schon richtig.
Naja, aber auch Berichterstattung zum Beispiel über Politikerinnen oder über Sportlerinnen von mir aus, ne, wer auch immer, in exponierter Position ist, findet immer noch nach anderen Regeln statt als Berichterstattung über männliche oder nicht cis-weibliche heteronormative Menschen. Also das ist, wir erleben schon einen grundsätzlichen Unterschied darin, wie Personen an sich beschrieben werden, wahrgenommen werden. Und das hat, an der Stelle findet sozusagen schon ad hominem statt. Ja. Und das legt die Grundlage ja für das Streiten. Und das finde ich persönlich schon mal schwierig, weil wir mit unterschiedlichen Voraussetzungen in einen Streit gehen, wenn diese Wahrnehmung so unterschiedlich ist.
Ja, an der Wahrnehmung ändern wir
nichts
außer Streiten.
Zum Feminismus machen.
Tut mir leid, ist in den Genen. Ohne Biologismus. Ja. Da machen wir jetzt eine Klammer drum. Aber das legt ja sehr schön offen, dass schon bevor der aktuelle Streit losgeht, sowas wie Überzeugungen im Hintergrund mitlaufen. Auch wie eine streitbare Frau früher und auch heute noch bezeichnet und gesehen wird, ist anders als wie ein streitbarer Mann bezeichnet und gesehen wird. Ja, es gibt eben einfach auch beleidigende Vokabeln für eine streitbare Frau.
Ja, absolut.
Warum gibt es die? Für einen streitlustigen Mann gibt es nicht dieselben Beleidigungen.
Nee, der ist super. Das ist ja ein guter Typ. Der hat ja, der demonstriert ja Stärke und Macht.
Er kann auch nerven, aber es gibt nicht so diese personenbezogene Zuweisung.
Ja, wer nervt
Zuweisung.
Bestimmte Menschen?
Ja, ja. Also das mich. Nee.
Nein, aber auch um es mal da wegzubringen, also auch Hierarchien, ne? Also
ja,
ein Azubi, der eine gute Idee hat, zum Beispiel eine Azubine, die eine gute Idee hat, die wird ja anders wahrgenommen, als wenn der Chef mit derselben Idee auftrumpft oder die Chefin von mir aus und die in einen Raum wirft. Also wir haben schon auch Machtzuschreibungen und also mit im
ja,
Raum.
Ja, die laufen mit. Ja.
Richtig, ne? Und die ja auch etwas machen damit, wie Argumente gewichtet werden. Ja. Also ein Argument zählt ja nicht nur als Argument, sondern bekommt immer eine Gewichtung durch den Status der Person.
Absolut. Wenn wir jetzt konzidieren, dass das nun mal so ist, dass wir zugeben, dass das nun mal so ist und dass, wie wir den Menschen sehen, im Streit insbesondere mitschwingt und schon den Grundstein für das Wie unseres Streitens legt, bin ich damit noch d'accord. Wenn das nun mal so ist und man von der Person nicht absehen kann im Streit, heißt das zumindest, dass nicht nur die KI streitet, sondern wir als Menschen. Mhm. Das finde ich ja gar nicht so schlecht, dass Menschen streiten. Die Frage ist eher, ob ich A, schaffe, davon auch mal abzusehen, also mich irritieren zu lassen und dem Individuum vielleicht zuzugestehen, dass es was anderes als Teil seiner Gattung, das wäre schon mal was. Und ob ich bereit bin, diese persönliche Ebene ein Stück unterzuordnen der Sachebene. Sie laufen meiner Meinung nach immer beide mit und ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine These ist, die ich in 2 Jahren noch vertrete, aber im Moment würde ich sagen, nach Lektüre aller Artikel, die ich jetzt kürzlich noch mal mir zu Gemüte geführt habe, wäre ich dafür, ein Stück zurückzutreten von dieser Ebene ad hominem, möglichst im Streit. Wichtig ist sie, aber ich finde es sachdienlicher, wenn man die Sachebene überordnet, wenn das denn irgendwie geht. Ja?
Ich habe dich aber ebenso verstanden, dass es nicht darum geht, zurückzutreten von der ad hominem Ebene, sondern sie zu reflektieren.
Ja, genau. Die Weise, sie mit einzubinden, wäre genau das. Sie reflektiert mitlaufen zu lassen, vielleicht auch das Gegenüber darauf hinzuweisen, dass die eine Rolle spielt und dass einem das bewusst ist und dass man sich nicht mögen muss, all diese Dinge. Mhm. Und dann zu sagen, dann lass uns mal gucken, was wir in der Sache erstreiten können. Am Ende führt das vielleicht sogar dazu, dass man sich lieber mag, weil man sich in der Sache mal
nicht mögen, ja. Finde ich aber eigentlich gerade auch ganz geil.
Ja, genau. Aber das ist eine Weise, sich zu mögen. Ja. Also das war eins meiner positivsten Erlebnisse mit einem Kollegen damals noch an einer anderen Hochschule, dass wir uns mal gesagt haben, ich kann dich echt nicht leiden, aber wir kümmern uns halt um dieselben Sachen und wir waren danach sehr viel besser miteinander als vorher. Ich würde fast sagen, dass wir uns jetzt so was Ähnliches wie mögen, nicht so richtig, aber
naja, respektieren. Das Ding ist, man muss sich ja nicht, richtig,
ja.
Man muss sich nicht mögen. Ich finde dieses Respektieren an der Stelle total wichtig, also kann ich die andere Person respektieren und ich, ehrlich gesagt, da bin ich ganz schlecht drin. Wenn ich dich nicht mag, dann hat das einen Grund.
Mhm.
So. Und das Problem ist, den Grund kann ich dir oft nicht mitteilen, weil das dann ja unprofessionell wäre.
Ja, verstehe. Mhm.
So. Und das finde ich aber schade. Also auf der anderen Seite natürlich, klar, ich würde dich natürlich auch verletzen, wenn ich dir den Grund sage, warum ich dich nicht mag. Weil ich glaube, wir sind ehrlich gesagt alle so unterwegs, dass wir lieber haben, wenn wir uns gegenseitig mögen.
Ja, und wenn wir gemocht werden. Ja.
Und wenn mir jemand sagt, warum er mich nicht mag, dann wäre ich auch angepisst, weil ich natürlich auch gerne gemocht werden möchte. Es sei denn, ich mag die Person auch nicht, dann ist es mir auch egal.
Dann ist okay.
Ist okay, dass du mich nicht magst.
Now we're even.
Ja, aber interessanterweise, ist, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist Augenhöhe herstellen. Mhm. Und zum Augenhöhe herstellen gehört etwas. Also ich muss entweder, also ne, Augenhöhe herstellen heißt entweder, und das ist nämlich auch ein Punkt, Menschen, die sich nicht trauen, ihren Punkt einzubringen, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht auf Augenhöhe, müssen ja die Chance bekommen, was zu sagen.
Ja.
Und auch das zu sagen, wovon sie überzeugt sind und nicht, um eine andere Person zu supporten, von der sie denken, die kann das viel besser als ich oder so. Das heißt, wenn ich nicht Augenhöhe habe, dann mache ich den Raum kleiner und mach auch die Anzahl der Leute kleiner, die sich überhaupt trauen, was zu sagen. Weil so ein Streit ist eine emotionale Herausforderung. Das ist anstrengend, das kostet Energie. So, und nicht alle Menschen haben diese Energie oder wollen sie aufbringen. Die Frage ist halt, wie stelle ich Augenhöhe her? Wer ist dafür verantwortlich? Mhm. Und ich glaube schon, dass Menschen, die das Gefühl haben, dass sie viel Mut brauchen, dass die mehr Energie aufbringen müssen, um auf Augenhöhe zu kommen.
Ja.
Also um jemandem in die Augen zu gucken, zu sagen, so und so und so, das ist meine Überzeugung. Ich fände es aber lohnenswert, wenn sie es machen würden. Also, ne, und vielleicht auch im Vorfeld sich irgendwie Unterstützung holen. Wie kann ich das einbringen? Wie kann ich das gut machen? Auf der anderen Seite, die mit viel, also die sehr weit oben stehen und wo denen müsste eigentlich klar sein, okay, um Augenhöhe herzustellen, muss ich runterkommen.
Oder zumindest zurücktreten, den Raum öffnen.
Den Raum öffnen, genau, was auch immer. Und ich muss mir bewusst sein darüber, dass ich diese Macht auch dann habe, wenn ich auf Augenhöhe komme.
Ja.
Also dann bin ich zwar auf Augenhöhe in der Ansprechhaltung, aber letztendlich habe ich die Macht, weil ich die Entscheidung treffe und umsetze oder durchsetze. Mhm. So, und das sind so Ebenen, finde ich, die kommen häufig zu kurz, auch dann, wenn über die oder um die Sache gestritten wird.
Das stimmt. Auch so ganz augenfällige Dinge wie eine leibliche Präsenz, die Macht ausstrahlen kann. Du kannst dich, wenn du so ein 1,95 Schrank bist und ein weißer privilegierter Mann, kannst du dich ja nicht zu jemand anderem machen. Wenn du den Raum betrittst, sind da Machtzuschreibungen mit dabei, die kannst du formulieren und du kannst versuchen, einladende Gesten auszusprechen und das abzubauen, aber diese Präsenz ist da und die ist auch schwer zu leugnen. Auch ich merke das, wenn ich Menschen einlade zu Podiumsdiskussionen, die ich gerne hören würde und die Reaktion dann ist, ne, ich würde mich niemals auf ein Podium begeben. Ich weiß, dass ich damit kein Problem habe und diese Hürde nicht zu überwinden habe, einfach weil ich Übung habe oder weiß ich nicht, woher das kommt.
Bei
mir macht
Podcasten.
Das nichts aus. Ja, auch, genau.
Und ja, ich finde es wirklich eine gute Übung.
Ja, da und wegen der Ringsituation und weil ich auch mit dem Scheitern nicht mehr so ein Riesenproblem habe.
Du meinst
habe.
Nicht den Hörsaal, ne? Die Ringsituation.
Und auch. Da ringe ich um die Sache. Aber
das verstehe ich Ringvorlesung auch anders.
Ja. Ringelvorlesung. Da versuche ich natürlich abzubauen und meistens mache ich das gar nicht auf der Ebene, ach du kannst ruhig und das ist alles gar nicht so schlimm oder so, weil es ist für den Menschen schlimm. Die sagen mir
absolut.
Ja nicht umsonst, dass sie das nicht wollen. Was ich versichern kann, ist, dass ich, wenn ich mit auf dem Podium bin, dafür garantieren kann, dass ich bestimmte Weisen, dieses Gespräch zu führen, ausschließen werde. Also wenn es zu persönlich wird, werde ich darauf hinweisen und das unterbinden, wenn ich die Macht der Moderation habe, ne, sonst auch, dann nehme ich sie mir. Und ich kann immer auch sagen, es geht nicht ums Recht haben. Es geht nicht darum, dass du die besten Argumente vorlegst und klug argumentierst und nachher wie eine Gewinnerin dastehst. Das muss auch okay sein, da einen echten Dialog zu führen. Und das ist was, was sich auch in den Disziplinen oder Unterdisziplinen der Philosophie abbildet. Es gab schon lange den Hinweis darauf, dass so Sophisterei und Recht haben wollen irgendwie eine niedere Form der Philosophie sei. Da hat sich Sokrates schon drüber beschwert, über die Sophisten, weil es dann nur ums Recht haben geht. Das ist das, was man eher so Eristik nennt. Das hat man häufig als eine Unterform der Dialektik verstanden, wo es aber Dialektik eng verstanden ist eigentlich was anderes. Da ist ja schon Dia drin, also sich austauschen. Das kommt von Dialegistei. Sich unterreden. Da sind also schon mehrere Perspektiven miteinander verknüpft.
So ein kleines Wort, so viele Perspektiven.
Ja. Und dann gibt es noch eine Weise, das Dia ganz ernst zu nehmen und zu sagen, was wir betreiben, ist eigentlich dialogisch. Nicht mehr dialektisch, sondern dialogisch. Und dafür kann ich versuchen einzustehen als Person in einer solchen eher agonalen Streitsituation. Ich kann sagen, ich möchte dieses Gespräch dialogisch führen. Ich erkläre gerne, was ich damit meine. Ich versuche das schnell mitzukriegen, wenn es diese Ebene verlässt. Und dann versuche ich uns alle davor zu schützen, dass wir abrutschen in so, Schopenhauer hätte gesagt, in so Kunstgriffe, sich Dinge streitig machen, täuschen, Suggestionen, Scheinargumente, diesen ganzen Quatsch, den versuchen wir mal wegzulassen. Und sprechen miteinander mit relativ offenem Visier in der Sache. Und ich erlebe schon, dass sich manchmal dann Menschen aufs Podium trauen oder auch nur ans Rednerpult oder auch ans Mikrofon, die das sich sonst nicht getraut hätten, weil man sehr klar gemacht hat, wie miteinander geredet und möglicherweise auch gestritten wird. Und weil das Menschen entlastet, wenn sie wissen, okay, ich muss nicht gewinnen am Schluss. Es muss auch nicht gelöst sein. Das ist auch was, was Studierende entlastet, wenn man ihnen sagt, ja, sie schreiben eine Bachelorarbeit, aber sie müssen nicht am Anfang eine Frage hinschreiben und die am Ende gelöst haben. Kümmern Sie sich um ein Problem. Und auch wenn Sie dabei rauskommen nach 60 Seiten, dass das Problem mit Ihrer Herangehensweise nicht zu lösen war, ist das ein Ergebnis. Das entlastet die. Die meisten Menschen denken, man müsste ein Problem lösen, einen Streit gewinnen. Und so weiter. Mhm. Und da ein Stück zurückzutreten, das kann helfen, meiner Erfahrung nach.
Das ist interessanterweise etwas, das ich aus Jahren im Community-Management mitgenommen habe, dass es bei diesen Diskussionen nicht darum geht, diese Diskussion zu gewinnen. Also das wird uns suggeriert, ne? Es geht halt darum, irgendwie Punkte zu erreichen und die Person, die die meiste Zustimmung hat, und das geht dann den Bestätigungsbias, der dann stattfindet, die Person mit der meisten Bestätigung hat recht.
Ja, ja.
Das ist natürlich Unsinn, aber wir lernen, das ist etwas, was Social Media tatsächlich macht in Diskursen. Da geht es darum, nach Stimmen zu ringen. Das ist ein bisschen wie Wahlkampf. Also da geht es nur um Stimmenfang. Und das finde ich für Diskurs unglaublich giftig. Deswegen finde ich das, was du gerade sagst, enorm wichtig, gerade jetzt. Also wenn wir zum Beispiel darauf gucken, wie diskutieren wir eigentlich über die Situation in Israel und Gaza. Wir haben sehr viele Menschen, die davon direkt oder indirekt betroffen sind. Und zwar, und das ist das Schlimme, eigentlich durch Diskriminierungsformen. Also ne, Menschen, jüdische Menschen sind oder Jüdinnen und Juden sind durch Antisemitismus bedroht, auch dann, wenn sie gar nicht israelische StaatsbürgerInnen sind. Ja, auf der anderen Seite sind aber palästinensischstämmige Menschen ebenso von antimuslimischem Rassismus oder einfach antipalästinensischem Rassismus betroffen, weil natürlich nicht alle PalästinenserInnen auch Muslime sind. Auch das ist ja, ne, sollte einem, glaube ich, klar sein. Und wenn wir es nicht schaffen, also einen Ort zu öffnen, in dem darüber diskutiert werden kann, in dem aber auch klar Rassismus und Antisemitismus benannt werden können und müssen, so ohne dadurch Redeverbote zu erteilen. Ich glaube, das ist nämlich total wichtig, einfach zu sagen, so sorry, das Argument, so wie du es vorbringst, ist halt rassistisch, antisemitisch. Wenn dein, also versuch doch das Argument mal so zu formulieren, dass es eben das nicht beinhaltet, was würde sich verändern, wenn wir diese Form, also ich will überhaupt nicht sagen, dass ich da total super drin bin, ne? Ich hätte große Probleme, in so einem Raum zu sprechen, weshalb diese Räume hoffentlich Leuten vorbehalten sind, die sich darum kümmern, wie zum Beispiel Joanna Hassoun oder Shai Hoffmann, die mit ihren Trialogen ja an Schule gehen, die jetzt ein Buch darüber geschrieben haben. Und ich finde, bei denen erlebt man genau das, dass irgendwie Dialogräume eröffnet werden, dass sie aber auch klar benennen, wenn es eben zu diskriminierenden und verletzenden Äußerungen kommt und dass sie dadurch ein Angebot machen, nachzudenken und Impulse zu setzen, weil das ist auch noch ein Punkt, den ich gerne anbringen würde, zu streiten. Also die Idee, in einen Streit zu gehen und dann kommen wir da raus, dann ist das gelöst, ohne dass ein nachfolgender Denkprozess stattfindet, das ist komisch. Also viele Sachen werden überhaupt erst angestoßen durch einen Streit und lösen sich, wenn überhaupt, sehr viel später.
Ja.
Also ne, du wirst erstmal angestoßen, auch wenn Denken, wenn Perspektiven geöffnet werden müssen. Das ist nicht so, dass wir jedes Mal da rausgehen, ein Aha-Erlebnis haben. Es dauert ewig, ewig, ewig lange. Es ist wirklich ein Riesenprozess. Und ich meine, ich kenne solche Prozesse von mir, ja, mich, dass ich den Feminismus entdeckt habe, hat einfach viel zu lange gedauert, ehrlich gesagt, weil ich dachte, wir brauchen das nicht mehr. Sorry für alle, die das schon vorher wussten. Ja, das ist halt, also diese Idee davon oder das Vertrauen darauf, dass wir Menschen bewegen können, dass wir Positionen bewegen können und so, das geht halt unter in dem Moment, wo nur noch um Punkte gestritten wird, wo es nur noch ums Gewinnen und Verlieren geht und gar nicht mehr um die Entwicklung. Und da, ich hätte gerne mehr Vertrauen in die Entwicklung, mehr Vertrauen da rein, dass wir Menschen bewegen können, dass wir etwas bewegen können durch Diskussion, durch Streit, durch ne, Sachebenen und so. Und das müsste halt vorgelebt werden.
Ja, also es braucht gute Vorbilder, sicher, die das auch mal tun und sichtbar werden.
Ja.
Das waren vormals so öffentliche Intellektuelle, die dann die eigene Machtposition geleugnet haben, worauf Bourdieu hingewiesen hat. Wenn die noch mit reflektiert gewesen wäre, wäre es noch schöner gewesen. Mhm. Aber es gab ja Menschen, die so Stellvertreterinnen Streit geführt haben, im Feuilleton zum Beispiel oder im Politikteil der Zeitung. Und so auch angeboten haben, demjenigen, der vielleicht nicht so politisch gebildet ist, sich zumindest die Argumente mal zu Gemüte zu führen und die eigene Position zu entwickeln. Und ich fand das immens wichtig, dass du jetzt nochmal auf die Ebene von Reichweite versus Resonanz hingewiesen hast. Ich habe Harry Frankfurts Bullshit auch mit in der Liste.
Habe ich auch gelesen.
Wenn das nämlich passiert, dass wir Argumente zwar vorlegen, aber nur um Reichweite zu erzeugen, also eigentlich Scheinargumente, und sie lösen von der Suche nach echter Wahrheit, dann betreiben wir die ganze Zeit nur Geräusch und Bullshit. Es geht dann nicht mehr um einen echten Dialog. Und das ist ganz schwer zu merken, weil es laut ist, weil es so vielstimmig ist. Es fällt einem häufig gar nicht auf. Und ich finde das auch so wichtig, dass du sagst, wie viel Zeit das braucht. Darauf muss ich auch ein Stück vertrauen, dass es sich mit der Zeit ergeben wird, dass da Effekte eintreten und nicht plötzlich. Und ich muss auch darauf vertrauen, dass ich mir selbst diese Zeit zugestehe, zum Beispiel den Feminismus zu entdecken oder
auch
langsam,
als Mann,
langsam zu lesen oder bestimmte Dinge ausklammern zu müssen, weil mein Leben beschränkt ist. Also sich diese Zeit zuzugestehen, ist ja gar nicht so leicht. Leichter ist natürlich, irgendwie 38 rhetorische Kunstgriffe zu erlernen und meinetwegen in der politischen Arena oder sonst wo dann zu punkten, dass das geht.
Genau, und es geht ja nicht mehr darum, mit Argumenten zu punkten, sondern einfach nur mit Haltungen, Positionen und sogar auch handfesten Lügen, muss man ja leider auch so sagen.
Ja,
ne?
Also, ja, ist ja auch eine Form von Bullshit, ne? Eine sehr,
aber ich glaube, man muss es mal benennen. Und da, auch da haben wir dann eben wieder den Faktor von sozialen Medien. Ich finde, den kann man gerade nicht rausrechnen, weil wenn wir streiten, meinem Empfinden nach streiten wir sehr wenig face-to-face und sehr viel über Medien. Und über diese sozialen Medien vergessen wir die Person auf der anderen Seite. Also wir vergessen sehr schnell, wenn wir einen Text schreiben, dass auf der anderen Seite des Screens, des Bildschirms auch ein Mensch sitzt mit Gefühlen und Emotionen und so. Und dementsprechend werden sehr hitzige, sehr aggressive Diskussionen geführt, sehr verletzende Diskussionen geführt.
Lustig, ne? Da sollte man doch meinen, ach, wenn das Ad hominem wegfällt und man nur noch über die Sache, aber das stimmt ja nicht. Menschen sind da beteiligt.
Richtig, es sind Menschen, die da beteiligt sind. Auch das darf man, glaube ich, immer nicht vergessen. Da wird dann sehr schnell gesagt, ja, das sind so Bots und so. Es gibt auch natürlich diese Desinformationsfarmen und so, keine Frage. Aber es gibt Menschen, die da mittun und sehr bereitwillig mittun, um da Triebabfuhr zu erleben wegen Frust und was weiß ich, was sie alle antreibt. Möglicherweise dann auch eben bestimmte Einstellungen, also Hass aufgrund von irgendwelchen Merkmalen, die jemand mitbringt. Und die sehr gezielt hingehen und Menschen verletzen. Und ich finde, auch das muss einfach, also wir müssen häufiger sagen, sorry, auch so nicht. Also wenn wir Streitkultur wollen, müssen wir auch irgendwie Streitkultur durchsetzen und dann auch sagen, wie wir es gerne haben wollen, wie wir es nicht haben wollen. Mhm. Und auch das, ehrlich gesagt, die Linien weichen mir dazu sehr auf, zu sagen, das ist eine gute Streitkultur oder das ist eine politische Streitkultur. Es darf ja auch mal hart in der Sache werden, aber auch da wird es halt häufig hart in der Persönlichkeit. Schwierig. Also das meinte ich mit Vorleben, ne? Also es muss natürlich irgendwie vorgelebt werden und es muss auch reflektiert werden. Und es wäre mir persönlich zum Beispiel ein Anliegen zu sagen, wie können wir das auch medial abbilden, ne? Wie können wir Argumente medial abbilden, ohne dass wir die ganze Zeit nur Schlagzeilen produzieren mit der hat gesagt und der hat gesagt. Das bringt uns nicht weiter. Deswegen bin ich auch diese Sommerinterviews, ja, das ist ein he said, she said, ja, so heißt das, he said. Könnt ihr euch merken. Ich glaube, es ist dann nicht die Folge. he said, she said und keiner weiß, was gemeint ist.
Passt eigentlich ganz gut zu einem sehr verwischten Dialog. Lallen statt streiten.
Ja, genau. Also auf jeden Fall, ich glaube, dass das auf so vielen Ebenen mit einwirkt, also dieses Diskutieren darüber, wie wollen wir streiten, was ist Streit, wann erleben wir Streit, wie, welche Emotionen kommen dazu, auch Emotionen kann man da nicht rausrechnen und es sind auch Emotionen legitim, gerade wenn wir darüber reden, wie wir Krisen lösen wollen. Stecken darin Emotionen, die können wir nicht einfach in Abrede stellen.
Nee, und wir sollten sie halt nicht nutzen, um daraus wieder Scheinargumente zu machen. Das funktioniert ja auch im antifeministischen Diskurs ganz gut, das dann so zu labeln. Das ist einfach zu emotional, kann man nicht mitreden. Mhm. Aber was du da schon als Bekenntnis vorgelegt hast, ist, dass du eigentlich gar keine Streitkultur, sondern eine Diskussionskultur einfordern würdest. Mhm. Das finde ich unmittelbar einsichtig. Also zu sagen, auf die Ebene, wo wir uns gegenseitig angehen, wollen wir sogar möglichst verzichten. Wir wissen sehr wohl, dass es Personen sind, die miteinander in Streit oder Diskussion geraten, aber das, wie sie es machen, kann ja gerne darauf verzichten, den Personenstatus aberkennen zu wollen. Dafür ist der Blick auf sich selbst immens wichtig, also zu fragen, wie streite ich mit mir selbst, was habe ich für Streitbarkeiten in mir, was finde ich strittig, wie kann ich das auch? Manche können es auch gar nicht, weil sie immer nur Harmoniebedürfnis gelebt haben. Kann man ihnen auch schwer vorwerfen, wenn das nun mal eben so ist. Und dann den Überstieg zu schaffen und zu sagen, wie streite ich mit mir selber, wie streite ich mit anderen und wie streite ich um eine Sache. Kann ich das im Modus der Diskussion? Wird nicht immer gelingen. Natürlich rutscht einem mal was Fieses raus und sei es nur gedanklich, wofür man sich nachher schämt.
Nein, ich habe neulich auch verbal was gesagt.
Ja. Das möchtest du jetzt vermutlich nicht reproduzieren.
Nein, das möchte ich nicht reproduzieren.
Okay, kein Problem.
Ich habe mir verziehen.
Der andere Mensch auch?
Ich glaube nicht.
Ja, das kann man ja noch anzielen. Das ist aber ja so ein Punkt, den du auch mit der Zeit hattest, dass manchmal Verzeihen nötig wird.
Ja,
da hat Hannah Arendt ja auch darauf hingewiesen, im großen Kontext, in dem Streit, den ich eingangs erwähnt habe, war ein Vorschlag, man möge einen Reset-Knopf drücken. Da habe ich mich dann gemeldet. Vorher war ich sehr stumm und habe gesagt, also man kann sicher jetzt den Knopf drücken und sagen, wir entschließen uns jetzt, anders miteinander umzugehen, als wir es wochenlang gemacht haben. Insofern kann man da vielleicht einen Knopf drücken. Aber einen Verzeihensknopf gibt es jetzt meines Wissens nicht. Also zu sagen, jetzt ruht alles oder hast alles vergessen, jetzt machen
das
wir
das. Das ist ja auch nicht verzeihen.
Das
verzeihen ist ja in Anerkennung der Verletzung.
Ja.
Das ist das, was, glaube ich, viele Menschen auch nicht verstehen. Verzeihen ist in Anerkennung der Verletzung und auch dessen, dass es nicht rückgängig zu machen ist.
Und man kann es nicht glatt bügeln. Nein. Und man kann es nicht schön machen, man kann Läppchen drum machen, wie der Kölner sagt, aber man, es ist halt immer noch da. Aber dieser Wunsch, es möge ungeschehen sein, den verstehe ich ja. Ich fand den halt nur, also mit dem Blick auf die Uhr war das so, wir müssen ja jetzt auch so, können wir jetzt nicht ein Knöpfchen drücken. Ja. Wollte ich dann doch auch gesagt haben, dass ich das für problematisch halte.
Speech-Dating statt Speed-Dating.
Ja, genau. Das wäre halt cool, wenn es den Knopf gäbe. Aber andererseits würden wir uns auch der großen Probleme gar nicht mehr richtig zuwenden können, weil die Diskussion darum lange dauern muss und weil bestimmte Dinge nicht lösbar sind.
Naja, ein Ergebnis wäre ja zu sagen, okay, die Leute, die sich jetzt nicht leiden können, die setzen sich jetzt in diesen Raum.
Ja.
Ohne die vielleicht, also vielleicht schaffen sie es
ohne
verbal.
Ohne zu versuchen, die anderen immer auf ihre Seite zu ziehen. Und
ja,
die Lage
vielleicht schreien sie
zu.
Auch einfach in Kissen, wenn sie es gerade wieder nicht ertragen und nicht kloppen oder so.
Ja.
Ich hätte gern so ein Schreikissen für so einen Streit.
Ja, so eine schallschluckende Wand. Du kannst doch in so eine Radiokabine gehen.
Nee, ich will schon, dass die andere Person das mitbekommt,
ach so.
Aber ich will dann das Kissen anschreien und nicht die Person.
Okay.
Dann
ja, so, Fotodruck.
Weißt du, umgeleitet.
Verstehe.
Und dann kriegt die andere Person schon mit, dass ich da jetzt gerade sehr emotional bin, ja, und merkt aber auch, ich möchte sie nicht verletzen, nur weil ich emotional bin, deswegen schreie ich das Kissen an.
Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie ich so Gesichter auf Boxsäcke klebe, ob die Gesichter dazu, die echten Personen, das wohl
Leute,
so cool fänden und denken würden, ach wie schön, dass sie mich nicht selber hauen.
Du sollst sie anschreien,
ja.
In das Kissen, nicht draufhauen.
Ich weiß, das ist halt meine Form von Kissenschreien. Das
meine
ich
Kissen sind halt was härter.
Wiegen halt 60 Kilo, meine Kissen. Aber das habe ich seltsamerweise zu meiner Ehrenrettung, sei es ehrlich gesagt, noch nie gemacht. Ich habe mir noch nie vorgestellt, ich würde jemanden vermöbeln. Ich finde das komisch, wenn man beim Kampfsport so direkt jemand vor Augen hat. Es sei denn, es ist die andere Person anwesend, die kann man ja vermöbeln, die hat ja zugestimmt. Aber ich habe noch nie imaginiert, dieser Sack sei jemand, dem ich jetzt eine verpasse. Aber möglicherweise finden Menschen
direktionale
das entlastend.
Wut.
Ich weiß nicht genau, ob das für manche vielleicht gut wäre. Aber dieser Entschluss, darauf zu verzichten, jemanden richtig anzugehen, der übersetzt sich ja schon, das ist ja das, was du meinst.
Ja.
Also, dass ich sehr deutlich machen kann, ich verzichte darauf, dich hier in Frage zu stellen, dir deine Rechte abzuerkennen.
Aber ich bin schon sehr emotional.
Aber ich finde dich schon richtig scheiße und bin auch echt anderer Meinung.
Nee, oder ich finde das richtig scheiße. Ich finde das, ne, in der Art und Weise oder was auch immer. Es muss ja gar nicht immer die Person sein.
Ja,
das ist ja sehr häufig auch, das meinte ich eben mit, ich kann das so schlecht in Worte fassen. Es ist manchmal nicht die Person an sich, da kommt direkt Feuerwehr dran vorbei, ist nicht die Person an sich, sondern das, was sie tut zum Teil, ja, oder das, was sie wahrnimmt oder auch eben nicht wahrnimmt. Also häufig, ich glaube, häufig ist es so, dass wir auch das Gefühl haben, die andere Person nimmt uns gar nicht wahr. Deswegen ist ja Anerkennung durchaus ein sehr wichtiger Punkt. Also nicht nur die Wertschätzung, dieses, ne, bei allem Respekt oder so, sondern wirklich in Anerkennung eines Punktes oder zu sagen, ich sehe dich, ich sehe den Punkt, den du hast. Ich verstehe grundsätzlich, was du meinst. Ich bin aus den und den Gründen anderer Meinung. Oder du sagst halt, ne, also das, was du gerade sagst, bei mir kommt das so an, so und damit habe ich grundsätzlich ein Problem. Und so kann man ja auch sagen, dass man grundsätzlich ein Problem damit hat, wie diese Person versucht, Probleme zu lösen oder mit einem umgeht oder was auch immer. Aber das meine ich, dass man das eben ehrlich reflektiert, um dann wieder zur Sachebene zu kommen. Aber dann versteht das Gegenüber wenigstens, warum meine Mauern so hochgezogen sind.
Mhm. Häufig ist problematisch, dass es Zeitbegrenzungen gibt, wie in unseren Gesprächen ja auch. Auch bei Diskussionen, also mit dem, wie gesagt, mit dem Blick auf die Uhr ist
wir
man
haben
dann
ja nur
umso
eine
mehr, ja, ist man umso mehr zum Konsens gezwungen, gefühltermaßen.
Ja, ja.
Und auch wenn es punktuelle Beziehungen sind, also ich mich nicht ständig mit der Person treffe und darauf vertrauen kann, dass wir in einem halben Jahr einfach nochmal drüber reden und so lange es einfach ruhen lassen oder so, finde ich das total schwierig. Also dieses Vertrauen darauf,
ja,
dass es lange dauert.
Machen, ne?
Ja, das war einer der Beschlüsse. Das fand ich übrigens sehr gut, dass es nicht im Vorhinein schon feststand. Aber im Nachhinein klar wurde, okay, wir brauchen einfach das nächste Gespräch.
Ja.
Und zwar so zeitnah wie möglich. Das fand ich auch wirklich ein mögliches Ergebnis, dass man sagt, heute kein Ergebnis.
Ja.
Das ist ja gut. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man sich in so einer Diskussion oder in einem Streit begegnet, der punktuell geführt wird. Also gerade
ich muss gerade sofort an Streiks denken, ja. An Gehaltsverhandlungen beispielsweise. Das geht auch immer in die nächste Runde. Das dauert Jahre zum Teil.
Ja, manchmal braucht man auch ein Moratorium, also so eine Zeit, in der es ruht und gärt und weitergeht. Da muss ich aber darauf vertrauen, dass das auch weitergeführt wird, dass ich meinetwegen diesen Personen nochmal begegne oder diesem Konflikt in der ähnlichen oder gleichen Weise vielleicht sogar nochmal begegnen kann. Und das ist häufig auch nicht der Fall, dass ich darauf vertrauen kann, dass die Zeit so mitlaufen wird und dass wir die gemeinsam haben. Also unter Druck finde ich immer total schwierig. Das funktioniert nicht gut.
Das war ein sehr erhellendes Gespräch, liebe Rita.
Ja, fand ich auch. Danke. Ich war vorher nicht so klar.
Ich wusste auch noch nicht, wo es hingeht, aber ich dachte gerade so, wow, also es ist eigentlich schön, das mal so angucken zu können.
Ja, und ich denke dann jetzt weiter drüber nach, ob ich noch für Streitkultur bin oder mich auf Diskussion zurückziehe und welche Art von Streit ich gut aushalte.
Ja.
Ja, ist spannend. Also diese biografischen Bezüge, das ist vielleicht ja auch jedem und jeder anheimgestellt, da genauer
hinzugucken. Da können sich alle irgendwie mit identifizieren, würde ich jetzt mal dahin behaupten.
Mit Harmoniebedürfnis auf die eine oder andere Weise.
Möchtest du ein Fazit fassen?
Oh, ich kann versuchen, unsere Punkte zusammenzufassen. Ja. Also du hast eingangs direkt gefragt, wo es herkommt. Da hatten wir den agonalen Charakter im Militärischen und im Juristischen offengelegt. Und dann war ein weiterer Punkt, dass wir mehrere Ebenen unterschieden haben, nämlich Konfliktführung mit mir selbst, Konfliktführung mit einer anderen Person und Konfliktführung im Großen, also in der Sache. Und dass diese Unterscheidung zwischen Sachebene und Menschlichkeit leider nicht immer so gelingt, dass beides mitlaufen muss. Dann haben wir den Konsenszwang als Problem eingekreist, weil wir gesagt haben, es lohnt nicht nur auf das Was zu gucken, dann geraten wir in Probleme, weil wir es sofort lösen wollen. Aber nur auf den Weg zu gucken ist auch zu wenig, weil das dann so in radikale Werthaltungen geht. Ich will es aber so machen und nicht anders. Also müssen wir beides machen. Wir müssen das Was und das Wie verhandeln. Wir hatten über Zeit an verschiedenen Stellen gesprochen, dass also ein Konflikt zu bearbeiten bestimmte Zeitlichkeit erfordert und ein Vertrauen. Und ganz zentral fand ich deinen Punkt mit der Macht und der Offenheit für Dialogführung, ne? Mit deinem Beispiel an Schulen gehen und so einen Dialog auch mal vorführen, damit Menschen erleben, wie man Dialoge führen kann. Disziplintheoretisch lohnt es sich zu gucken auf Dialektik, Eristik, dialogische Philosophie. Dialogphilosophie ist nun mal auch mit Martin Buber eng verwandt. Da kann man jetzt dann wieder über Semitismus, Antisemitismus, über Israel und so weiter anschließen. Mit Hannah Arendt ja auch. Also das ist ein Feld, das uns irgendwie auch schon lange begleitet und auf das wir immer wieder neu hinweisen.
Genau, aber dass wir sehr lange einfach gar nichts angeguckt haben, auch da, weil irgendwie kein richtiger Umgang damit gefunden worden ist, weil die Leitlinien nicht klar waren, weil irgendwie …
Ja, aber mit Gespräch heute ist vielleicht auch umso klarer, dass wir da zu keiner Lösung kommen, dass wir nie so klar sein werden, dass wir außer auf bestimmte nicht verhandelbare Positionen, dass wir dazu echten Lösungen kämen und sagen könnten, ich weiß, wie es richtig ist oder
Nein,
so.
Das würde man sich, glaube ich, das maßt sich auch niemand an, den ich kenne, die oder der direkt betroffen ist von diesem Konflikt, der mittlerweile auch zu einem Krieg sich ausgeweitet hat.
Ja, das ist auch da. Krieg ist sicher die extreme Form von Streit. Ja. Darum geht, wem erkennt man das Personenrecht ab und dass das eigentlich nicht passieren darf, weil man dann so eine Ethik der GegnerInnenschaft aufgekündigt hat. Ich glaube, das war so der verbindende Punkt, dass wir gesagt haben, es braucht ein Ethos, ein Verhandeln darüber, was dieses verbindende Ethos sein soll, damit es überhaupt Diskussion oder Streit genannt werden darf, sonst ist es gewaltvoller Konflikt.
Genau. Dankeschön. Dann, du hast eine Literaturliste.
Ja, ich noch mit der heißen Nadel heute Morgen nicht gestrickt, aber abgetippt. Genau. Im Erscheinen befindet sich, darauf weise ich also hin, ohne es gelesen zu haben, fand aber, dass der Titel dann eben berücksichtigt werden muss, auch von einer strittigen und streitbaren Frau, nämlich von Svenja Flaßpöhler. Ein Band, der heißt Streiten, der wird 2024 erscheinen und dann können
wir dann nochmal drüber streiten.
Vielleicht. In den Briefkasten gespült war mir der Fluter, das Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung, den gibt es auch online. Der Titel ist einfach Streiten, das ist Heft 91, auch dieses Jahr erschienen. etwas älter, nämlich von 2005 im Original, glaube ich. Deutsch 2006 ist Bullshit von Harry Frankfurt. Mhm. Da hatten wir drüber gesprochen, wie das ist, wenn man ganz auf den Bezug zur Wahrheit verzichtet beim Streiten. Die politische Ebene spricht an Marie-Louisa Frick, zivilisiert streiten zur Ethik der politischen Gegnerschaft. Und die legt auch dieses Problem des Konsensdrucks sehr offen. Juliane Rebentisch, der Streit um Pluralität, Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt, macht Hannah Arendt selbst auch nochmal streitbar. Mhm. Guckt dahin, inwiefern Pluralität bei ihr gedacht ist als Grundlage für Würde und wie man das argumentieren kann. Ein Artikel, der die Dialogphilosophie in den Blick nimmt und auch diese Ebene, wie man mit sich selbst streitet und dass das ein Kampfplatz sein kann, das Subjektive, den fand ich sehr erhellend, besonders wenn man Martin Buber kennt, ist von Ursula Frost und Wolfgang Krone. Der Artikel heißt Dialog, Konfrontation, Konflikt, die kämpferische Seite des dialogischen Wegs. Das ist in einem Herausgeberband, der Dialog und Konflikt heißt. Das ist Band 3 der Martin Buber Studien.
Guck mal, über Konflikt haben wir gar nicht gesprochen. Interessant. Wann wir dann wann anders?
Politisch. Und ich hatte Arthur Schopenhauer zitiert, weil das sein muss. Der ist auch so einen eigenen Weg durchlaufen, wo er erst so Kunstgriffe der Eristik, der eristischen Dialektik offengelegt hat. Und später war ihm dieses Werk angeblich selber eklig. Also nur gewinnen wollen mit irgendwelchen Kunstgriffen wurde ihm selbst irgendwie unangenehm. Das heißt, die Kunst recht zu behalten, in 38 Kunstgriffen dargestellt, diese Edition. Mhm. Das hat Franco Volpi rausgegeben. Als er geschrieben hat, hat er, glaube ich, noch 40 geschrieben, aber es sind dann 38 geworden. Ja, jedenfalls. Das gibt es auch als Reklambändchen, habe ich gesehen. Ich habe aber hier die Ausgabe von 95 zitiert.
So. Genau. Und ich würde tatsächlich gerne noch ergänzen, weil mir gerade, während wir gesprochen haben, noch Sachen eingefallen sind. Also Trialoge von Shai Hoffmann und Joanna Soon ist noch nicht erschienen, erscheint glaube ich im Herbst. Mhm. Das würde ich noch mit reinschreiben, also habe ich dementsprechend auch noch nicht gelesen. Ich verfolge halt die Arbeit der beiden und das, was sie an Schulen machen und glaube, dass das sehr gut zu dem passt, was wir besprochen haben. Dann, das habe ich vor Ewigkeiten gelesen, ist mir noch eingefallen, Sprache und Sein von Kübra Gümüşay. Das einfach
auch, stimmt, da hatten wir auch schon mal drüber
genau,
gesprochen.
Genau,
ja.
Das finde ich auch sehr erhellend, weil es eben auch nochmal ein Reflexionsangebot ist, mhm. ne, weil die persönliche Reflexion im Streit, in der Diskussion ja total wichtig ist. Und von Caroline Imke gegen den Hass, weil da nochmal aufgezeigt wird, wie eben, wenn diese Diskursebenen vereinnahmt werden, verschoben werden, in Hass umgewandelt werden. Das ist ja das, was wir auch so ein bisschen dekonstruieren wollen damit. Ne? Also wir plädieren im Prinzip auch mit diesem Podcast dafür, sich nicht dem Hass hinzugeben und nicht der Wut hinzugeben, sondern zu versuchen, trotzdem im Dialog zu bleiben. Deswegen finde ich Caroline Imke gegen den Hass, glaube ich, auch noch sehr lesenswert an dieser Stelle. Auch wenn sie noch viele andere Sachen geschrieben
Ergänze
hat.
Ergänze ich gern.
Genau, aber die drei würde ich da, glaube ich, noch hinpacken. So. Ihr habt jetzt jede Menge zu lesen oder auch vielleicht zu streiten
ja
und zu diskutieren. Ja, aber vielleicht kann man jetzt aber auch entspannter streiten im Sommer. Mhm. Wobei, wenn es heiß wird und schwül, dann ist mit Entspannung auf den Straßen nicht mehr so viel. Auf jeden Fall, wo ihr uns erreicht ist, ihr könnt uns eine Mail schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de, da könnt ihr uns auch Kommentare hinterlassen. Ihr findet uns auch auf Podigy, da haben wir eine Website, was wollte ich noch sagen?
Danke an unsere UnterstützerInnen.
Genau, das wollte ich noch sagen. Und bei Mastodon gibt es natürlich einen Account, @wasdenkstdudenn@podcasts.social. Und da freuen wir uns auch. Und ich wollte auch nochmal sagen, ich habe neulich nochmal, ich gucke da nicht häufig rein, aber ich habe neulich nochmal eine Empfehlung gefunden bei Apple Podcasts. Hat uns jemand eine Bewertung da gelassen und gesagt, wie toll er unseren Podcast findet. Genau, ich finde das immer so toll.
Danke.
Genau. Das ist so Feedback, das kommt relativ selten, was total okay ist. Ich bette jetzt nicht darum, dass Menschen uns ständig Feedback geben. Aber ich will nur sagen, es ist so schön, sowas zu lesen und auch zu wissen, dass man Menschen da draußen erreicht, dass die uns gerne zuhören, dass sie das Gespräch mögen, das wir hier führen. Und ich finde, das ist halt einfach auch eine Form von Wertschätzung, die ich ganz toll finde. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und würde sagen, dann viel Spaß beim Diskutieren und Streiten. Habt euch lieb und bis bald.
Tschüss.